Repattern. Körper verstehen, Bewegung verkörpern. Hier werden Atmung, Bewegung und Nervensystem anders gedacht. Der Podcast mit Chrissy und Lena. Hi Lena.
Hi Chrissy.
Wie ist es?
Ja, ganz gut. Ich freue mich auf den Podcast jetzt.
Ich mich auch.
Heute geht es um Atmung.
Genau.
Großes Thema.
Großes Thema. Und wir haben vorher einmal ganz kurz gesprochen und haben uns gedacht, wir wollen heute die Folge nutzen, um mal so einen kleinen Überblick überhaupt über das Thema zu geben.
Yes. Genau. Ein bisschen biomechanische Einordnung. Oder was ist biomechanatomisch? Mhm. Vielleicht so auf die Stichworte CO2-Toleranz eingehen. Dann das Zwerchfell, Atemhilfsmuskulatur. Ja, Nervensystem, also
so ein bisschen, ne? So. Genau, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Genau. Und wir haben uns auch schon vorbehalten, über die ein oder anderen Themen dann nochmal eine Extra-Folge zu machen. Genau, und dann nochmal so einen kleinen Block, was, wenn jemand Yoga unterrichtet, was anderes unterrichtet, wie Trainerin ist, was dann auch cool ist, zu beobachten und auch zu cueen vielleicht für die SchülerInnen.
Yes, genau.
Und am Ende nochmal so einen kleinen Alltagstipp, ein, zwei Übungen, die du machen kannst.
Ja, der kleine Alltagscheck. Dinge, die wir im Alltag einbauen können. Praxisnah, genau. Umsetzbar auf jeden Fall.
Genau, weil Atmen ist natürlich ja was wir permanent tun, aber es geht ja darum, wie wir dann atmen.
Weißt du, wie oft wir atmen am Tag?
Nee. Zwischen immer pro Minute, wenn man sehr flach atmet. Boah, hoffentlich. Ja. Leute, die sehr stressen. Im besten Fall so 6 Mal pro Minute. Ja, aber genau. Ich weiß nicht, ob viele das schaffen.
Also man sagt, also so die gängige Zahl, die so gedroppt wird, sind so 20 bis, also irgendwas zwischen 20 und 25.000 Mal am Tag.
Mhm. Ja. Und ich finde, das bringt uns nochmal so auf unser Überthema eigentlich, ne? Dass wir ja Bewegungsmuster, Atemmuster, Verhaltensmuster uns auch nochmal anschauen wollen. Und das, finde ich, erklärt schon total gut, dass wir natürlich, wenn wir das 20, 25.000 Mal am Tag machen, ist es völlig klar, dass wir bestimmte Atemmuster auch entwickeln. Ne?
Ja, und also ich sage hier ganz oft, also wenn ich bei Bahu unterrichte, dann sage ich ganz oft, dass die einfachste Fitnessübung, die du machen kannst, ist halt dein Atemmuster zu verändern. Weil wenn du von diesen 20.000 Mal Atmung halt nur 10.000 Mal verändern kannst, dann hast du 10.000 Mal eine Fitnessübung beziehungsweise etwas für dich getan. Und das ist eigentlich total schön.
Voll. Und ich finde aber einerseits einfach und andererseits so schwer, das merke ich immer wieder selber, selbst mit jahrelangem, sage ich mal, bewusstem Atmen innerhalb zum Beispiel Yoga-Praxis oder ja, anderer Form von Übungen, merke ich auch heute noch, wie ich schnell im Alltag in so eine eher flache Atmung verfalle, wie ich zum Beispiel, ich denke, das kennen wir alle zum Beispiel bei der Arbeit, es muss gar nicht besonders stressig sein, aber es ist allein schon so die Körperhaltung, ich sitze so, ja. Ne, es wird schon irgendwie enger und vielleicht lese ich noch irgendwie eine Mail, die jetzt ein bisschen, kann ja auch unbewusst sein, dass einen sowas stresst, ne? Dass es das Nervensystem triggert.
Voll.
Und muss eben gar nicht weltbewegend sein, aber es kann natürlich immer wieder passieren, dass wir ohne auch irgendwie riesige äußere Trigger in so ein flaches und auch so ein Stück weit gestresstes Atemmuster verfallen. Ne?
Ja, voll. Und ich meine, das gestresste Atemmuster ist halt eines, das uns nicht dient.
Ja.
Also das, oder sagen wir nicht mehr, wir leben halt nicht mehr von vor 4.000 Jahren, wo uns Säbelzahntiger verfolgt haben. Also, ist noch länger her, aber das brauchen wir einfach nicht mehr. Und jetzt sagen wir mal.
Also beziehungsweise halt nicht immer durchgehend als,
ja, genau.
Als Grundtonus sozusagen.
Genau.
Ne? Genau.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie Sport mache oder ähnliches, dann sollte ich ja schon auch aktiviert sein und dann darf mein Atemmuster halt auch dem Sport dienlich sein und dann darf ich da auch schneller atmen und das ist auch alles gut. Oder vor einer Präsentation, wo ich irgendwie leicht aktiviert sein möchte oder ähnliches. Aber wenn wir halt auf dem Sofa sitzen oder halt auch am Schreibtisch bei der Arbeit, dann brauchen wir da ja eigentlich auch nicht.
Voll.
Sollen wir mal starten in die so in die anatomischen
die Basics,
Finessen.
Ne?
Ja, genau. Die Basics.
Die Finessen kommen dann nochmal, aber die Basics.
Genau, die Basics. Ja. Ja, wir haben uns ein paar Stichwörter aufgeschrieben. Wollen wir mit der Einordnung im Körper starten. Also ein bisschen, also ich glaube, das, was für mir sehr wichtig ist, heute zu sagen, ist, die Lungen sitzen nicht im Bauch. Bauchatmung ist eine funktionelle Atmung, die zum Beispiel von Menschen verwendet wird, die sprechende Berufe haben, auf Bühnen stehen oder ähnliches. Aber die Atmung, die wir im Alltag haben, ist eine ausgeglichene Atmung zwischen dem Heben oder des Hebens vom Brustkorb und des Hebens vom Bauch. Und dann sind wir im Thema Brustkorb, weil da sitzen unsere Lungen. Mhm. Und die Lungen sind gut geschützt von den Rippen. Mhm. Und die Lungen können sich nicht selbst aufpusten.
Genau, die haben ja selbst in dem Sinne nicht Muskeln, um sich auszudehnen, sondern durch die Atemhilfsmuskulatur, dadurch, dass unser Brustkorb sich bewegt, wird auch die Lunge gedehnt und wieder zusammen.
Genau.
Also komprimiert.
Durch so ein Unterdrucksystem kann man sich das vorstellen können. Also unser gesamter Rumpf ist ja ein Drucksystem und die Lungen sind halt ein Teil dessen. Und die Atemhilfsmuskeln sind das Zwerchfell. Dann haben wir Bauchmuskulatur, die einfach dienlich ist. Ich weiß gar nicht, ob die Zwischenrippenmuskulatur wirklich offiziell als Atemhilfsmuskulatur gilt.
Ich hätte gedacht, ja.
Ja, wahrscheinlich ja. Also dann zählen wir sie heute mal dazu. Mhm. Das Zwerchfell selbst ist auch nicht symmetrisch. Das ist, das kann man sich vorstellen wie so zwei Teletubby-Hügel, die aneinander gesetzt sind. Wir haben nämlich eine rechte Kuppel und eine linke Kuppel. Also das Zwerchfell hat quasi so Hügel oder so Kuppeln einfach, rechts und links. Und das wird erst flach und kontrahiert, wenn wir einatmen und das entspannt in der Ausatmung. Und die Kuppel auf der rechten Seite, beziehungsweise das Zwerchfell auf der rechten Seite, ist auch ein bisschen dicker und stärker als das auf der linken Seite. Dann ist noch wichtig, dass das Herz, das ja unentwegt pumpt, mit dem Herz mit dem Zwerchfell verbunden ist, auf der linken Seite, also an der linken Zwerchfellkuppel. Und auf der rechten Seite hängt die schwere Leber dran. Die ist auch mit dem Zwerchfell verbunden. Und dadurch sitzt das Zwerchfell auf der rechten Seite ein bisschen, ich sage mal tiefer, ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ja, auf jeden Fall sitzt rechts und links unterschiedlich hoch.
Mhm. Das hat Implikationen, die wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber so grundsätzlich wollen wir eigentlich, dass das Zwerchfell Raum hat, sich auszudehnen nach unten quasi oder zu komprimieren nach unten in der Einatmung und dann wieder in diese Kuppelform in der Ausatmung, dadurch, dass wir vollständig ausatmen, wieder so diese schöne Kuppelform quasi annimmt. Und je mehr unser Zwerchfell auch die volle Range sozusagen der Bewegung ausführt, desto mehr unterstützt es damit auch die natürliche Bewegung der inneren Organe.
Ja, genau. Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Mhm. Boah, das ist mir eigentlich voll unangenehm, aber solche Momente müssen in so einem Podcast auch mal sein. Eigentlich müsste ich das aus dem FF können, ey, aber ich habe da immer so einen kleinen Bug im Gehirn. Also,
ja, und es ist sehr komplex.
Voll. Und also rechts sitzt höher, links sitzt tiefer.
Okay.
Und macht auch Sinn. Rechts ist halt größer, dicker. Die Kuppel ist ein bisschen umfassender als die linke. Genau. Ja, und zudem haben wir noch so Durchtrittslöcher, kann man sagen. Speiseröhre, Vagusnerv, dann die Hauptvene, quasi Vena cava, fließt, also geht durch. Und was hier auch spannend, beziehungsweise was wichtig ist, ein Zwerchfell hat ja Pfeiler. Also es ist ja nicht nur diese Kuppel, diese zwei Kuppeln, sondern von der rechten wie von der linken Kuppel gehen noch so Pfeiler an der Wirbelsäule entlang nach unten, Richtung Lendenwirbelsäule. Und das Zwerchfell ist mit der Lendenwirbelsäule verbunden. Und das finde ich ist einfach auch nochmal wichtig zu nennen, gerade so in Bezug auf so Rückenschmerzthemen und so. Wo dann Atmung einfach wieder ein großes genau. Thema wird.
Und auch Körperhaltung, ne? Den Zusammenhang auch von Atmung und Körperhaltung. Weil jetzt einfach mal so ganz basic, ne? Wenn ich jetzt so ein bisschen zusammengesackt sitze und die Schultern eher angezogen habe, hier eher angespannt bin, dann merke ich ja schon, es wird hier vorne flach. Ich habe vielleicht auch gar nicht so viel Raum und es ist dann viel anstrengender sozusagen, den Brustkorb auszudehnen. Also natürlicherweise würde ich dann schon viel flacher atmen. Also einfach nur, um nochmal so den groben Zusammenhang von Körperhaltung und Atmung zu unterstreichen.
Ja, voll. Und ich, da an dieser Stelle sei jetzt auch einfach das Nervensystem wieder mit einbezogen. Also wenn wir halt gestresst sind, dann haben wir eine andere Art und Weise der Atmung. Mhm. Meistens ist es halt flacher, schneller, weniger ergiebig.
Genau, also so die Extremform davon wäre ja vielleicht so Hyperventilation, ne?
Wenn ja, so genau, voll. Genau. Und wenn wir entspannter sind, dann geht es halt tiefer. Vielleicht können wir an dieser Stelle jetzt einmal so ein bisschen was zum Thema CO2 ja, und
ich auch
O2 sagen.
Genau, weil eigentlich eignet sich so das Thema Hyperventilation ganz gut, ja. Um da nochmal zu verdeutlichen, was im Extremfall passiert, ne? Wenn wir permanent Sauerstoff einatmen. Das ist ja die Grundidee durchaus von der Atmung, dass wir Sauerstoff über die Lungenbläschen aufnehmen und dann unser Körper mit Sauerstoff versorgt wird. Und gleichzeitig wollen wir bei der Ausatmung CO2 wieder aus dem Körper transportieren, sozusagen wieder loswerden. Und häufig denken wir, dass wir einatmen müssen, weil wir einen Sauerstoffmangel haben. Tatsächlich ist aber der Trigger für die Einatmung eigentlich unser CO2-Gehalt im Körper.
Ja.
Und ein Problem entsteht, wenn wir permanent einatmen, aber nicht CO2 ausatmen. Wir haben nämlich dann eine sehr geringe CO2-Toleranz. Haben immer das Gefühl, oh Gott, ich brauche mehr Luft, ich muss mehr einatmen. Nur kann dann eigentlich gar nicht der Sauerstoff entsprechend im
gebunden
Körper
werden.
Gebunden werden.
Genau, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, also ich bin ja ein sehr visuell denkender Mensch, mhm. In meinem Kopf hüpfen jetzt ganz viele Atomteilchen rum.
Ja.
Und ich habe jetzt auf der einen Seite halt meine O2-Teilchen, die ich halt einatme. Jetzt atme ich tief ein, dann kommen da ganz viele hin. Und weil ich dann sofort wieder ausatme, hat mein Körper überhaupt nicht die Möglichkeit, auch nur sehr flach ausatme, hat mein Körper überhaupt nicht die Möglichkeit, den CO2-Speicher aufzubauen, damit jedes O2-Teilchen auch verwendet werden kann. Ungefähr so stelle ich mir das dann vor. Also,
und es signalisiert ja auch, welche Körperbereiche, welche Muskeln sozusagen jetzt gerade mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Ne? Da,
genau.
Wo die CO2-Konzentration dann hoch ist, da kann eben viel Sauerstoff binden.
Genau.
Und von daher ist es gut, wenn wir eine hohe CO2-Toleranz entwickeln und somit Sauerstoff dann tatsächlich auch dort, wo es benötigt wird, binden kann.
Genau, verwenden können. Ansonsten bleibt das halt eine Luftnummer.
Und somit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, wenn wir im Alltag sehr häufig atmen, dabei sehr flach atmen, heißt das nicht, dass wir eine gute Sauerstoffversorgung im Körper haben, sondern im Gegenteil, wir merken das vielleicht oft daran, dass wir dann weniger konzentriert sind, müder sind. Und du hast das Nervensystem ja auch angesprochen, das ist ja auch wie so ein Dominoeffekt eigentlich, ne? Dass wenn die Atmung flacher wird, vielleicht wird unsere Körperspannung, der Muskeltonus grundsätzlich höher.
Ja.
Vielleicht fängt das Herz schneller an zu schlagen. Meistens Verdauung und so weiter wird dann irgendwie langsamer runtergefahren.
Ja.
Also diese ganze Kaskade, ne, die sich dann verstärkt oder im Prinzip vielleicht sogar schon angestoßen wird, dadurch, dass wir flach atmen.
Ja, genau. Und da ist dann einfach, also ich glaube, unser Nervensystem und die Art und Weise, wie der Stresspegel ist, gibt uns halt immer einen guten Marker zur Atmung und halt andersrum. Also kann ich gut auf meine Atmung achten, dann kann ich vielleicht einen Rückschluss darauf ziehen, hey, wie geht's mir hier eigentlich gerade? Und andersrum habe ich vielleicht einen guten Bezug oder einen innigen Bezug zu, weiß nicht, wie fühlt sich mein Brustkorb an, fühle ich mich gerade müde, was mit Hunger, Durst, spüre ich das noch, dann kann ich darauf vielleicht auch wieder einen Rückschluss ziehen auf meine Atmung. Wie ist die gerade eigentlich? Also so diese Nervensystem-Rückkopplungsschleife.
Voll. Und ich meine, das Schöne ist ja, dass die Atmung immer der Punkt ist, wo wir aktiv Einfluss nehmen können. Ne? Das ist ja bei anderen Herzschlag, Verdauungen und so weiter, anderen Indikatoren nicht möglich. Und über die Atmung können wir, also haben wir eigentlich diesen Schlüssel, alle weiteren Faktoren auch mit zu beeinflussen.
Ja, total. Vielleicht können wir noch was zum noch mal so ein bisschen auf die Mechanik eingehen. Ich weiß nicht, ob wir das eben schon genug gemacht haben, was so, wenn wir jetzt einatmen, dann füllen sich die Lungen durch die Erweitung der Rippen, also durch dieses Auffächern der Rippen. Das Zwerchfell kontrahiert, das geht quasi aktiv nach unten, wird flacher. Die Organe bewegen sich. Also alles, was unterm Zwerchfell drunter sitzt in unserem Abdomen. Und der Beckenboden ist eigentlich auch sehr wichtig in Bezug auf die Atmung, weil der macht die Bewegung halt mit. So, der ist da. Der heißt, der bewegt sich halt nach unten in der Einatmung. Und wenn wir dann ausatmen, geht der ganze Weg halt wieder zurück. Das heißt, da wird dann eher der Beckenboden kontrahiert, der schiebt quasi aktiv hoch. Unsere Atemhilfsmuskulatur, die inneren Obliques und die, ich überlege gerade, wie ich es übersetze, der transverse abdominis, also der transversale Bauchmuskel, der sitzt halt so vorne überall. Der ist einmal komplett drumherum. Ein großer, tiefer, tief liegender Bauchmuskel. Die unterstützen und unser Zwerchfell, das entspannt in der Ausatmung. Und wenn wir lange ausatmen, dann kommt es wieder zurück in seine Kuppelform, rechts wie links. Und das ist total wichtig, dass das Zwerchfell auch wieder zurück in seine Kuppelform kommt, um nicht dauerhaft gespannt zu sein. Weil wenn wir jetzt uns vorstellen, wir sind eingeatmet, ein, weiß nicht, krasser Bürotag, wir atmen flach, haben nur Spannung, können die Lungen nicht mehr richtig leeren, dann bildet sich letztendlich eine Spannung im Zwerchfell. Ich glaube, dass wir das alle irgendwie kennen und irgendwie das Gefühl haben, so, boah, warum ist denn so viel Spannung da in meinem Oberbauch? Das liegt ganz, ganz viel daran, dass wir halt nicht vollständig ausatmen und das Zwerchfell überhaupt nicht in seine Entspannung, in diese Kuppelform zurückkommt. Das finde ich einfach wichtig.
Auch nochmal so zum Thema Spannung. Also wir hatten es gerade mit Bauchatmung. Du hast gesagt, nicht unbedingt permanent die Bauchdecke extrem nach außen bewegen bei der Einatmung. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich dennoch wichtig, dass der Bauch einigermaßen entspannt ist bei der Einatmung, ne? Damit wir nicht auch da permanent eine Anspannung haben.
Ja, also
also ich meine jetzt so zum Beispiel, dass wir nicht 24/7 den Bauch einziehen.
Nee, um Gottes Willen. Bauch einziehen ist scheiße.
Und trotzdem ja sehr verbreitet.
Ne? Ja, voll, also, genau, total. Ja. Ist genauso und da, weiß nicht, jetzt komme ich schon hier mit dem ersten Rant um die Ecke. Liebe Menschen, die Menschen unterrichten, könnt ihr bitte aufhören zu sagen, zieh den Bauchnabel nach innen. Weil das genau das pusht, dass die Menschen den geraden Bauchmuskel nach innen bewegen, also die ganze Zeit kontrahieren und es zieht eigentlich nur Schambein und das Brustbein zueinander und bringt uns eigentlich nur noch mehr in Spannung und in eine Haltung, die nicht sinnvoll ist, vor allem nicht sinnvoll für unser Nervensystem.
Und damit werden ja auch noch nicht eben die seitliche und die Atemhilfsmuskulatur angesprochen, ne, um gut auszuatmen.
Genau, also die gerade Bauchmuskulatur, also die Sixpack-Muskulatur, die ist keine klassische Atemhilfsmuskulatur. Mhm. So. Und das ist die seitliche und die tiefe, also unser Core letztendlich. Mhm. Und da würde ich auch einfach sagen, dass deren so eine gewisse Grundspannung auch in der Einatmung benötigt. Mhm. Aber halt nicht, dass die gerade Bauchmuskulatur nach innen zieht. Also Bauchnabel nach innen, Bauch reinziehen, etc. pp. Also das ist etwas, das...
Sondern ich weiß, es ist immer total schwer, aber kannst du diese Grundspannung bei der Einatmung noch mal versuchen, mehr zu definieren? Ich meine, wir haben uns dann seit Jahren, sind wir wahrscheinlich nicht alleine mit uns da Bilder für zu suchen.
Also auf der einen Seite ist das so ein bisschen das Gefühl von, dass die Beckenknochen zusammenziehen. Mhm. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, dass die seitlichen Bauchmuskeln, also sozusagen unsere Flanken, vom Brustkorb zum Beckenknochen eine Leitplanke bilden. Also wir müssen uns vorstellen, dass wenn wir halt durch so ein, ich beschreibe das manchmal mit so einem Abwasserrohr. Also wir kennen alle diese großen Abwasserrohre, die in Toiletten sind. Das sind so diese DN-100-Rohre, die sind sehr groß. So wie man sich jetzt vorstellt, dass man dadurch aus- oder einatmet. Das ist halt zu viel Raum mit zu, also da fehlt halt einfach das, die Fassung, das, die Leitplanken. Das funktioniert halt nicht gut. Wenn man sich jetzt aber jetzt vorstellt, das Ganze wird plötzlich wesentlich kleiner. Also zum Beispiel einfach nur von einem Durchmesser von einem Glas. So, dann kriegt man da halt viel fokussierter die Luft rein wie raus. Und das ist im Prinzip unser Core. Mhm. So die Leitplanken, so wie von einer hier sechsspurige Autobahn zu Landstraße. Mhm. So, das wäre auch noch ein Vergleich, unabhängig von Abwasserrohr. Ja, genau. Und das ist halt die seitliche, die inneren Obliques und auch die externen. So, die sitzen. Wenn man sich, ich teste das immer ganz schön mit meinen Leuten hier, wenn du jetzt gerade zu Hause bist und mitmachen möchtest, dann nimm dir doch jetzt einmal deine Hände und piekst dir die mal einmal in deine Taille kurz oberhalb deiner Beckenknochen. So, und wenn du da jetzt reingepiekst bist, dann kannst du dich jetzt mit deinen Fingern rausschieben. Und zwar nicht so, dass du deinen Bauch nach vorne hin rausstreckst, sondern der wird vorne im Prinzip flach und du wirst zur Seite hin breit. Das vergleiche ich immer mit Bernd das Brot. Man wird halt flach und breit. Und das Gleiche kann man dann auch mit den Beckenknochen machen. Also wenn wir jetzt vorne an den Beckenknochen sind und so ein bisschen reingehen, quasi Richtung, so Richtung Schambein, aber noch nicht Richtung Schambein, so Leiste quasi. Und dann kannst du dich da rausdrücken.
Das, also ein bisschen einfacher am Liegen.
Genau, manchmal, ne? Das funktioniert besser im Liegen. Also wenn du da jetzt noch mitmachen möchtest, dann leg dich gerne einmal auf den Boden, stell die Füße auf und bring deine Hände an deine Beckenknochen vorne und dann so 2-3 Zentimeter rein. Und dann kannst du hier einmal auch wieder reinpieksen quasi, so in deine Bauchdecke. Und wenn du dich jetzt, wenn du jetzt deine tiefe Bauchmuskulatur anspannst, dann merkst du, dass du da deine Finger rausschiebst. Aber du solltest jetzt nicht den Bauch nach vorne rausschieben, sondern eher das Gefühl haben von rechts und links kommt so eine Art Hügel und in der Mitte ist ein Tal. So, dann, dann hast du deinen Core entdeckt. Mhm. Das ist, der magisch und mystische Chor.
Also den Bereich dürfen wir dann auch spüren bei der Ein- und Ausatmung.
Ja. Mhm. Also bei der Ausatmung mehr als in der Einatmung, würde ich jetzt sagen. Ist zumindest bei mir so. Aber ich muss auch einfach dazu sagen, dass für mich das einfach ganz lange auch sehr, sehr schwierig war, das alles überhaupt in mir zu spüren und die Atmung überhaupt als umfängliche 360-Grad-Atmung zu erfahren. Weil das sollte es am Ende nämlich sein. Vielleicht können wir da auch noch mal drauf eingehen, dass es Atemräume gibt. Können wir sicherlich auch irgendwann noch mal ausführlicher machen. Aber die Atmung dehnt sich ja in unserem Brustkorb nach vorne, zur Seite, nach hinten und nach oben und nach unten aus. Mhm. Also wir haben ja wirklich alle Bewegungsrichtungen. Und das ist halt einfach super wichtig, dass wir da halt auch immer wieder darauf hinweisen, dass es halt nicht nur in eine Richtung geht.
Genau, ja. Also gerade hinten vernachlässigen wir ja oft, ne?
Ja,
im voll. Alltag. Mhm. Ja,
ja,
das kann man natürlich auch immer noch mal ganz gut spüren, wenn man am Boden liegt oder irgendwas als Kontaktpunkt hat, ne? Um
sensorische Referenz
zu kriegen. Genau. Genau. Ja.
Ja, total. Also deswegen, ich starte halt auch ganz gerne bei meinen Yoga-Klassen oder halt auch in anderen Klassen, starte ich total gerne mit einfach mit einer liegenden Position, wo die Leute die Füße aufgestellt haben, den Druck ein bisschen in die Füße geben und das Becken ganz leicht einrollen, also so ein Posterior Pelvic Tilt machen, wo einfach dann letztendlich der Beckenboden und der Brustkorb schon mal in eine gesteckte Ausrichtung kommen, also wirklich übereinander gestapelt. Und dann lasse ich sie halt da atmen, entweder die Hände an die Rippen, das kennen wir auch vom Yoga. Also das haben wir auch ganz oft schon gemacht oder auch an die Seiten legen oder auch, dass ich Daumen und Zeigefinger so ein bisschen Richtung Achsel und Schlüsselbein bringe, um so ein bisschen die apikalen, also so die oberen Atemräume zu erfahren. Und wie du gerade schon sagtest, hinten spürt man halt total gut oder halt auch überhaupt nicht.
Mhm.
Ich kenne auch viele Leute, die das einfach nicht spüren. Dann am Boden durch den Resonanzraum, der da entsteht.
Oder man könnte ja auch sich über ein Bolster legen, seitlich, auf der anderen Seite Rücken, Bauch, ne? Und dann dadurch, dass wir auf der einen Seite so ein bisschen, ich will nicht sagen gequetscht werden, ne? Aber dass der Körper sich da nicht ausdehnen kann, sucht er sich automatisch den Weg in die andere Richtung. So ein bisschen wie so eine
geführte Kompensation.
Wasserbombe, diese Luftballons.
Ach so, ja, genau. Ja, so Verdrängung halt. Genau. Voll. Ja, das mache ich auch manchmal, dass ich den Leuten, dass ich quasi so die Kindsposition, Child Pose nehme und dann entweder eine gerollte Decke, meistens ist es eine gerollte Decke, unter die Rippenbögen lege.
Ja.
Und die Arme dann einfach vorne ganz entspannt aufstelle. Dann kann man dadurch halt letztendlich den so ein bisschen blockieren, dass die Atmung in den Bauch geht.
Ja.
Das ist einfach. Bei vielen Menschen will die Atmung immer erstmal in den Bauch und nicht so gerne in den Brustkorb.
Ja.
Und so können wir dann so ein bisschen der Atmung einen neuen Weg beibringen.
Voll. Und genau, das kann man dann mechanisch erstmal blockieren, ne? Und dann dieses Prinzip, dann dehnt es sich nach hinten aus. Und wenn wir das einmal verinnerlicht haben, können wir das ja auch muskulär während der Ausatmung blockieren quasi, ne? Dass die Rippen so ein bisschen nach hinten schmilzen, nach unten. Und dadurch dann automatisch die Luft sich mehr den Raum nach hinten sucht.
Ja.
Was ja auch ein wichtiger Schlüssel ist für eine vollständige Ausatmung.
Ja, voll. Mhm. Also das Problem ist, dass die Ausatmen hat was mit Loslassen zu tun.
Mhm.
Und im Loslassen sind wir einfach alle nicht gut.
Mhm.
Das ist sackschwer.
Das finde ich ist ja auch, also wir hatten es gerade mit dem Sauerstoff und wir denken, oh, ich brauche mehr Sauerstoff, ich brauche mehr.
Ja.
Also ne, das ist ja irgendwie so ein Muster, was, weiß nicht, ob für alle, aber in der westlichen Welt naheliegend ist, ne, zu denken, oh, irgendwas stimmt nicht, ich brauche mehr.
Ja.
Statt zu denken, oh, was kann ich mal rausschmeißen oder so, ne, was muss vielleicht weg. Also ja, CO2 muss weg. Und das ist nochmal so ein bisschen sinnbildlich, warum es vielleicht vielen von uns auch schwer fällt, gut lange vollständig auszuatmen.
Ja, voll. Und ich meine, die lange Ausatmung und auch gerade das vielleicht eine Atempause nach der Ausatmung zu machen, ist halt so wichtig für diese CO2-Toleranz, die wir eben schon angesprochen hatten, um halt einfach genügend CO2-Teilchen da zu haben, die sagen, hallo O2-Teilchen, ihr dürft alle kommen. Und dann gibt es halt automatisch mehr Sauerstoff im
Körper. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Tipp, ne? Ein, zweimal am Tag oder so oft es geht.
Ja,
also lange ausatmen, das machst du ja auch häufig durch einen Strohhalm zum Beispiel. Da wird ja der Luftausgang quasi so ein bisschen blockiert und automatisch wird
geführter, ja.
Genau, geführter und langsamer. Wir können auch oder es, ne, genau, ja, bestimmte Konsonanten nutzen, um die Ausatmung zu verlangsamen. Und dann, wenn es möglich ist, also uns das nicht extrem unter Stress setzt, das muss ja gar nicht ultra lange sein, das kann 1-2 Sekunden sein, diese natürliche Atempause, die wir ohnehin nach jeder Ein- und jeder Ausatmung eigentlich haben, da so ein bisschen drin zu verweilen.
Ja, meine PRI-Teacher sagen immer, dass wir uns einmal das Wort Pause aufbuchstabieren sollen. P-A-U-S-E.
In der Ausatmung?
Ja, also nach der Ausatmung.
Ah ja, okay.
Ich atme aus, Atempause, P A-U-S-E.
Sprichst du es dann auch aus oder machst du es innerlich?
Nee, ja. Wenn keine Luft mehr da ist, ja, kann ich nicht sprechen. Mhm. Das ist ja übrigens auch der nächste, das ist so ein Hack, den habe ich auch von einer meiner PRI-Teacher gelernt. Wenn das ist ja auch klar und logisch, habe ich aber vorher halt nie drüber nachgedacht. Wir haben erst dann voll ausgeatmet, wenn wir nicht mehr sprechen können. Mhm. Also wenn du lange ausgeatmet hast und danach noch Luft hast für einen Ton, ist da noch Luft.
Mhm. Ja.
So, das heißt, manchmal lasse ich die Leute in den Klassen dann halt auch einfach was sagen nach der langen Ausatmung. Und bei denen, wo dann so ein kommt, also nichts, dann weiß ich, da ist lange ausgeatmet, da ist nichts mehr. Und die dann noch sagen, hallo?
Ja.
Da ist doch Luft.
Die freuen sich dann erst und dann sagst du,
Genau. Zack, verarscht, 1-0 für mich.
Ja.
Ja, genau.
Genau, also ich meine, wir haben ja immer ein bestimmtes Residualvolumen noch in der Lunge, aber darauf können wir eigentlich nicht zugreifen. Ne?
Nee.
Und auch wie hoch das ist, ist ja auch abhängig davon, was unser Atemmuster quasi ist.
Ja.
Mhm. Genau, und auch im Yoga ist ja eine ganz simple Atemübung, dass wir einatmen, die Atempause nach der Einatmung ein Stück weit verlängern. Ne? Also einfach ist natürlich darin bleiben, ausatmen, einen Moment in dieser Atempause nach der Ausatmung bleiben. Und genau, also es ist auch möglich, nach der Einatmung die Luft anzuhalten und damit so ein bisschen zu spielen. Dazu sei nur gesagt, dass das tendenziell eher das sympathische Nervensystem anregt, durch auch diesen Dehnungsimpuls. Ja, ist das halt eher was den Körper unter Stress setzen kann. Das heißt, wenn es erstmal jetzt uns darum geht, in den Parasympathikus zu kommen, dann empfiehlt es sich vielleicht erstmal lange auszuatmen und da mit der Atempause so ein bisschen zu spielen. Es kann natürlich immer Gründe geben, warum wir trainieren wollen, auch länger die Luft halten zu können. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn wir tauchen gehen wollen oder
so. Die Apnoe-Taucher sind auch Profis da drin.
Voll, ja. Genau.
Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, liegt der Rekord nicht irgendwie über 10 Minuten oder so? Es ist auf jeden Fall so krass.
Da habe ich verschiedenste Sachen im Kopf, aber ja, es ist.
Also es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Ja.
Ja, und genau, das ist natürlich auch gerade dabei eine mentale Toleranz. Ne?
Das ist auch Nervensystem. Also ich muss mich ja dann quasi in einer Stresssituation also so runterregeln, dass mein Körper halt nicht denkt, hinter mir steht jetzt der Säbelzahntiger und ich muss ja eigentlich, also Muskelaktivität, also irgendwie Blutfluss erhöhen, also Blutdruck erhöhen, alles einmal hochschießen, sondern in ruhig, also wirklich Ruhe in meinen Körper reinbringen. Und das ist halt Wahnsinn, aber das.
Und das ist eigentlich auch das Coole, da sind wir wieder eigentlich beim Yoga.
Ja, wollte ich gerade erzählen.
Also, dass wir eigentlich ja da, ich würde auch behaupten, eigentlich fast immer automatisch bemerken, wenn es gelingt, den Atem zu verlangsamen und regelmäßig zu atmen, dann werden auch die Gedanken ein wenig ruhiger und stiller, ne? Und gleichen sich dem Tempo an. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt meine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich meine, es sei Fakt, dass auch wenn wir die Atempause nach der Einatmung, wenn wir da lange die Luft anhalten wollen, dass wir da deutlich besser sind, wenn wir im Kopf quasi entspannt sind, als wenn wir permanent Gedankenkarussell haben.
Ja,
ne?
Klar, ja, natürlich. Und das Schöne ist ja, dass ja die Asana-Praxis eigentlich nur, also das ist jetzt blöd gesagt, nur dafür da ist, um genau dort ein Spielfeld aufzumachen.
Ja, man kann ja auch sagen, coolerweise existiert, damit wir genau. Atem und Bewegung ja. in Einklang bringen können und darüber in diesen Modus.
Ja, und vor allem das Schöne ist halt, dass wir in der Asana-Praxis eigentlich immer direkt eine Rückmeldung bekommen durch Anstrengung und Atmung, wie hoch unsere Anstrengung ist, wie hoch da eigentlich ein Verbissenheitsfaktor vielleicht mit drin ist und weniger so Lockerheit. Also wenn ich jetzt in eine Yoga-Praxis gehe oder auch früher in Klassen gegangen bin und da so einen sehr hohen Anspruch an mich hatte oder eine Vorstellung von, dann ist der Atem nicht gut geflossen. Dann war ich eher fester. Dann war dieser Loslassen-Moment einfach gar nicht so da. Und dann fällt mir auch die Atmung schwieriger. Mhm. Und dann ist das nicht so gut und entspannt ein genau. aus, ein ausgegangen.
Beziehungsweise da haben wir immer die direkte Rückmeldung, ne? Wenn ich ja. noch gut atmen kann,
ja,
ist alles
genau,
cool.
Das
wenn
ich
nicht mehr gut atmen kann, dann sollte ich ein Stück rausgehen.
Genau.
Ich habe mich gerade gefragt, kann man das auf andere, also kann man das zum Beispiel auf Krafttraining übertragen? Also erst habe ich gedacht, ja. Dann habe ich gedacht, wenn man jetzt mit schweren Gewichten, also nicht moderat trainiert, sondern wo es darum geht, in, weiß ich nicht, 6 Reps oder so, eigentlich zum
ja,
Muskel,
zum Maximum zu kommen,
genau.
Ja.
Also ich meine, das ist ja automatisch damit verbunden. Da habe ich ja nicht den Anspruch, dann dabei noch ruhig zu atmen, ne, und gleichmäßig, sondern da wäre es ja funktional, wenn die Atmung sich anpasst, vermute ich.
Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also vor allen Dingen nicht bei diesen 6-Rap-Geschichten. Ich glaube, das Wichtige ist halt immer das danach. Also wie gehe ich ja. dann damit um? Weil, also wenn ich jetzt so eine Heavyweight-Geschichte mache und dann nur so 6, 8, 9 Wiederholungen mache, also Reps gleich Wiederholung, dann merke ich schon, dass ich danach halt so ein bisschen aktivierter bin, dass meine Lungen tendenziell mehr Luft beherbergen, als loszulassen. Mhm. Und dann hilft es mir schon, danach halt eher eine Übung zu wählen, die, wo ich halt die Möglichkeit habe, wieder voll auszuatmen.
Ja.
So, wo halt Konzentration plus die Bewegung selber plus die Atmung in einem so moderaten Rahmen nur beansprucht werden, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, wieder runterzukommen.
Ja.
So, und danach kann ich ja wieder meine.
Ja. Das ist ja eigentlich auch wieder das Pendeln des
ja.
Nervensystems zwischen unterschiedlichen Zuständen. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Tipp, wenn wir aus welchen Gründen auch immer gestresst sind oder auch wenn wir wissen, wir machen jetzt irgendein Training, was uns eher aktiviert, ist ja auch cool, vielleicht wollen wir das sogar, ne? Vielleicht sind wir gerade eher irgendwie schlaff und müde und wollen so ein bisschen diesen Push. Wenn es aber ja auf ein aufgeregtes Nervensystem schon draufkommt, ist es ja auch ein leichtes nach jedem anderen Sport, Training, Bewegung, was auch immer, sowas wie kurz nochmal hinlegen oder kurz eine Atemübung zu machen, die Ausatmung fördert, ja. ne? Und da nochmal ganz gezielt runterzukommen, bevor das nächste im Alltag, weil sonst setzt sich ja das nächste schon wieder
ja,
ne, auf das
genau.
Level, auf dem ich ja. gerade bin, drauf. Und ja, erschwert ja auch die Regeneration dann nach dem Krafttraining oder nach,
ja.
nach dieser, wie auch immer, gearteten Einheit.
Ja, voll. Und ich meine, Atmung ist halt Regeneration, ne? Also das,
ja.
Wer halt umfänglich atmet, regeneriert besser.
Voll, wenn wir durch die Nase atmen.
Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
Ja.
Das ist Mund- und Nasenatmung.
Genau. Also ja. Es ist sehr empfehlenswert, durch die Nase zu atmen.
Ja, es ist ein Muss. So, Mund- Atmung ist, wir haben das im Yoga nochmal immer gesagt. Nee, nicht sogar gesagt, die ist dreckig oder so. Also
steht das nicht sogar in irgendeinem Buch drin? Ey, ich habe keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Also, nein, dann machen wir mal 3 Fragen.
Ja. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, dass die gesunde Atmung die Nasenatmung ist. Gerade weil unsere Nase einfach ein Organ ist, das halt sehr viele Filterfunktionen mitbringt. Und wir dadurch einfach angewärmte Luft in uns hineinbringen. Und das ist erstmal so basic, können wir hier stehen lassen. Ich glaube, da müsste ich mich sogar auch noch mal ein bisschen tiefer einarbeiten, um da noch wesentlich mehr oder ausführlicher was sagen zu können.
Gibt es aber ganz viele negative Effekte der Mundatmung, ja. Auch interessante Studien, ne? James Nestor mit einem Buch Breath,
der sich
über einen längeren Zeitraum, Monate, die Nasenlöcher verstopft hat sozusagen und Selbstversuche gemacht hat. Und man hat relativ schnell alle möglichen Indikatoren gesehen, die sich deutlich verschlechtert haben, also an Vitalfunktionen quasi.
Ja, und die Körperhaltung. Also ich habe
und auch Deformationen von
Kiefer und so, ne? vom Kranium, also vom Schädel. Mhm. Also die Mundatmer-Menschen, die hier hinkommen, also zu Bahu und auch die Kinder, die kann ich dir so rausfiltern.
Mhm. Also optisch schon sozusagen.
Klar. Ja. Mhm. Also die meisten haben einfach immer so einen Schatten unter den Augen. Die haben so ein eingefallenes Gesicht. Die sind so aschfahl. Mhm. Ist so das richtige Wort, was so, das passt irgendwie ganz gut. Meistens steht das untere, das Kinn ein bisschen zurück. Und die haben halt einfach der gesamte Kiefer- und Mundbereich. Gerade bei den Kindern ist das ja noch in der Entwicklung. Für die ist es super wichtig, dass da gekaut wird, dass da gut geatmet wird, dass da einfach Platz ist. Und das. Und bei den Erwachsenen halt auch. Bei den Erwachsenen sind das oft diejenigen, die nachts schnarchen.
Ja.
Und fürs Schnarchen gibt es dann wiederum den Tipp, den James Nestor dann, glaube ich, auch irgendwann angewandt hat, nämlich sich den Mund zuzukleben, um nur durch die Nase zu atmen. Da gibt es extra tolle Pflaster und die helfen wirklich. Also ich habe manchmal so Phasen, wo ich schnarche, dann nutze ich die. Das merke ich dann aber auch am nächsten. Also ich merke das dann am Morgen, dass ich sie mal wieder benutzen muss. Mhm. Dann mache ich das eine Woche und dann ist wieder gut. So.
Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht, weil ich selber schnarche. Mehr sage ich dazu nicht. Also absolut Game Changer, die Pflaster plus dann solche kleinen Plastikdinger, die die Nasenflügel offen halten sozusagen, dass sozusagen die ausreichend Luft durch die Nase eintreten kann und der Mund blockiert ist.
Ja, ach, das wusste ich noch gar nicht, dass es da so Nasenflügelöffner gibt.
Das ist, glaube ich, nicht super angenehm, damit zu schlafen, aber...
Ich habe auf Insta mal einen Hack gesehen, den fand ich cool. Und zwar unsere Nase, also beziehungsweise unser Atemapparat, wir denken immer, wir ziehen die Nase, also wir ziehen die Luft nach oben in die Nase. Jetzt stell dir aber mal vor, du ziehst sie horizontal.
Ja, krass.
Mhm. So, und dann öffnen sich direkt die Nasenflügel. Das könnt ihr jetzt auch zu Hause ausprobieren.
Krass, ich mache das auch gerade. Und ich merke bei mir, was ich häufig habe, ist so dieses Saugen. Also ich saug die Luft durch die Nase ein und habe so eigentlich vermeintlich das Bedürfnis, das so ganz tief in mich reinzusaugen. Und dann ist es unbefriedigend, weil am Ende ich durch diese, das ist dann eher eine Bewegung, die dazu einlädt, die Schultern so hochzuziehen. Ich bin dann vorne eher flach. Also es kommt zwar was an, aber nicht richtig befriedigend. Und ich habe gerade direkt gemerkt, wenn ich durch die Nase horizontal einatme, dass man breit auch direkt in die Breite geht. Ne?
Ja, und das ist hinten auch, also vorne, auch dieses, das ist zum Beispiel auch etwas, das versuche ich, ich benutze es nicht mehr, aber alle Menschen, die bei mir unterrichten, die kriegen das immer als erstes eingetrichtert. Ich möchte nicht, dass du sagst, atme tief ein, weil das triggert ganz oft dieses... So, dass die Leute so forceful einatmen und das aktiviert eigentlich nur die Nackenmuskulatur. Das ist unangenehm, Druck im Kopf und Atmung funktioniert leise, unaufgeregt, also vor allem die Einatmung. Und ich versuche einfach die Menschen leise einatmen zu lassen, bis zu lautlos.
Und somit sind wir eigentlich schon ganz unauffällig in den Teil geschritten, wie wir vielleicht andere Menschen ermutigen können, wenn wir irgendetwas unterrichten, sinnvoll zu atmen. Ne? Also nicht unbedingt immer zu triggern, atme tief, weil wir damit bestimmte Bilder bei Menschen auslösen, die gar nicht immer so dienlich. Funktional oder dienlich sind. Genau. Da können wir natürlich das Thema, wenn wir an Yoga denken, Ujjayi nochmal ansprechen. Lena, da hast du ja auch, wie ich weiß, eine Haltung zu.
Ja, also ich unterrichte Ujjayi noch im funktionellen Rahmen, aber sonst eigentlich, anders. Mir ist es wichtig, den Atem zwischendurch immer wieder frei zu geben. Mhm. Und vor allen Dingen den Menschen genug Zeit für die Ausatmung zu geben, weil die meisten Leute kommen in der Woche und die meisten auch am Wochenende in Wochenendklassen sehr gestresst an. Und dann möchte ich ja nicht, dass ich auf den Stress noch eine Aktivität lege, also eher die Einatmung pushe oder auch eine Atempause nach der Einatmung, sondern eigentlich eher, hey, lerne erstmal lange auszuatmen und dann versuchen wir mal 2 Sekunden nach der Ausatmung den Atem stehen zu lassen. Und da versuche ich immer wieder Raum zu ermöglichen.
Und das würde widersprechen, zu regelmäßig Ujjayi anzusagen?
Nee, nicht. Aber die Stimmritzen so zu verengen, also ich glaube, da spielt auch einfach eine ganz persönliche Erfahrung eine Rolle, also rein von mir, nämlich, dass ich einfach einen ganz hohen Spannung in meinem Kehlkopf und Stimmritzen, Stimmlippenbereich hatte. Und mir das einfach sehr, sehr schwer gefallen ist, da in irgendeiner Weise überhaupt Entspannung reinzubekommen. Und da ist Ujjayi einfach nicht dienlich gewesen, weil das einfach ständig so eine leichte Grundspannung halt in diesen Kehlkopfapparat gibt, Stimmapparat. Und wenn man diese Spannung nicht mehr los wird, also nach einer Yoga-Klasse, dann ist es halt doof. So. Und so war das einfach bei mir.
Und wir haben gar nicht gesagt, vielleicht hören uns Menschen zu, die nicht so vertraut sind mit Details im Yoga. Also die Ujjayi-Atmung ist eine Form der Atmung, wo wir unsere Stimmritzen so ein Stück weit verengen. Dadurch wird der Atem automatisch so ein Stück weit langsamer. Wir können ihn ein bisschen besser steuern. Und das ist die Idee, dass so ein Rauschen, eine Vibration quasi in der Kehle entsteht. Also wir atmen zwar durch die Nase ein, aber es ist auch ein bisschen das Gefühl wie durch Nase und Kehle sozusagen, obwohl der Mund geschlossen ist, die Luft eintreten zu lassen. Ich meine, wir wollen ja auch da gerade nicht die Luft aktiv einsaugen, sondern kommen lassen. Wobei das natürlich ein bisschen viel Feingefühl braucht, diese Balance dazu entwickeln. Genau, zwischen einerseits habe ich eine aktive Rolle dadurch, dass ich die Stimmritzen verenge und den Atem steuere und dennoch empfange ich den Atem, statt ihn einzusaugen.
Ja.
Und wahrscheinlich sind wir da bei dem Punkt, dass es alles theoretisch und technisch sich gar nicht widersprechen muss.
Nein.
Und gleichzeitig gibt es vielleicht manchmal Alltagserfahrungen oder Menschen oder wir selber sind in Zuständen, wo wir genau diesen feinen Grad nicht finden können. Ne?
Auch nervensystemisch, also macht das ja eigentlich total Sinn, weil Äste vom Vagusnerv sind ja an der Kehle oder gehen mit, also versorgen da die Kehle. Und durch Töne, durch unsere Stimme beruhigen wir unser System ja.
Ja.
Und wenn wir jetzt halt einfach in der Atmung einen rauschenden Ton erzeugen, ist das ja auch erstmal beruhigend. So. Und ich glaube, das ist wie mit so vielen Dingen am Ende.
Die Dosis macht es.
Die Dosis macht's. Und wie kann ich denn Spannung überhaupt loslassen? Und das ist wieder das Loslassen. Und wenn ich Spannung in der Kehle und das, also ich will das jetzt auch überhaupt nicht pauschal Ujjayi zu schreiben. Das wäre viel zu einfach, sondern das war einfach ein Teil dessen. Dann ist halt doof. Und dann gibt es irgendwann Stimmprobleme, dann, weiß nicht, Heiserkeit etc. pp. So war es zumindest bei mir. So was hatte halt auch ganz viel, und das würde jetzt einfach zu sehr ausufern, da jetzt länger drauf einzugehen, auch mit Körperhaltung, mit Zungenaktivität, mit den Rippen zu tun etc. pp. Und Fakt ist einfach, ich für mich finde es einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass gerade bei Menschen, die schon Stimmthemen haben oder Kehlkopfthemen, Ujjayi vielleicht nicht so zu pushen und dass halt der Atem immer wieder freigegeben wird, dass wirklich einfach mal kurz ein Loslassen-Moment passiert, die Ausatmung entspannt durch die Atemhilfsmuskulatur, die Stimmritzen nicht sind, so passieren kann. Und dann auch ruhig durch den Mund, also wirklich durch den Mund, lange ausatmen. Und da kann man ja auch, wie du das ja heute am Anfang der Folge oder mittendrin sagtest, einen Ton machen mit einem Ha oder so, halt ausatmen oder mit einem Summen, mit einem Hm. Mit all, also geht, ich, also wenn ich meine PRI-Techniques mache, dann spreche ich manchmal sogar Wörter. Mhm. Also um den Stimmapparat halt mit einzubeziehen in meine Übungen. Mhm. So. Genau.
Und genau, also Ujjayi kann man ja sehr intensiv praktizieren und total fein. Ne?
Ja.
Und es kommt ja auch auf die Intention an. Also eigentlich das sehr intensive Ujjayi ist ja auch, erzeugt Wärme. Ne? Also da ist ja yogisch betrachtet die Grundidee auch quasi das innere Feuer so ein bisschen anzuregen. Mhm. Und das kann hilfreich und wichtig sein, wenn wir aber entweder selber in der Praxis merken oder Menschen vor uns haben, wo wir denken, okay, da braucht es gerade nicht noch mehr Feuer, sondern eher ein bisschen weniger, dann ja. Geht es vielleicht darum, das eher feiner anzusagen oder eben auch mal freizulassen. Und wir können ja für uns selbst immer wieder das neu suchen, ne? das richtige Gefühl.
Ja.
Und uns vielleicht nicht pushen lassen. Es gibt ja auch manchmal so in Yoga-Klassen irgendwie ein, zwei Personen, die so richtig laut Ujjayi atmen. Das kann ja auch wie so ein Wettbewerb dann quasi sein. Also, dass wir uns davon einfach frei machen. Also vielleicht ist es für die Person gerade cool. Es ist ja auch, ich mag das auch gerne, das zu hören. Es ist auch schön, das Rauschen, wie du sagst, beruhigt.
Hast du da 12, 13, 18 Leute vor dir, die dann alle parallel in Ujjayi atmen? Ja. Ey, das ist schon ein bisschen, also es ist magisch.
Ja,
das ist cool, das ist echt schön. Aber ja.
Also kommt immer vielleicht auf die Intention der Praxis oder des Unterrichtens
an. Ja,
voll.
Und ich glaube halt einfach, das Freigeben ist halt echt immer wieder wichtig. Und halt am Anfang diesen Stack zu setzen, wie ich das auch schon sagte.
Ja.
Das ist zumindest jetzt so die Maxime, die ich so habe. Also das heißt, wirklich einmal am Anfang Beckenboden und Zwerchfell leinen, dass wir da übereinander stehen, um dann halt wirklich zu gucken, dass dass es dann passt. Und dann können wir halt in geführte Atemtechniken reingehen, in 360 Grad, das Ujjayi ja auch ist. So.
Ja.
Und einfach in so ein Pranayama spüren.
Mhm.
Ja. Ja, und ansonsten Bauchnabel nach innen ziehen, habe ich ja schon gesagt. Das würde ich auch zu den Cues für die Teacher packen.
Also nicht sagen.
Also genau, dass es nicht gesagt wird. Und dass dann eher nochmal wieder drauf geschaut wird, so wo sind eigentlich meine Atemhilfsmuskeln? Wo ist der Core? Wie bildet der sich eigentlich? Und halt leises Einatmen. Also wenn jetzt kein Ujjayi praktiziert wird, leises Einatmen.
Mhm. Ja.
Hast du noch was?
Ich glaube, wir haben eigentlich das alles schon, also genau, wir hatten ja auch schon gesagt, am Anfang nochmal die Atemräume wahrnehmen, ne? Da genug Zeit geben.
Das ist wichtig. Das kommt bei mir manchmal auch einfach zu kurz.
Ja.
Aber es ist wichtig.
Ja. Ich finde es auch gut, bevor wir in so einen Fokus auch gehen, manchmal einfach vielleicht 3 bis 5 Minuten erstmal irgendwie so intuitive Bewegungen dafür Raum zu lassen, weil ich es selber kenne, wenn ich irgendwie in einem angespannten Zustand in die Yoga-Klasse gehe, dann ist es für mich manchmal von Anfang an länger zu sitzen oder so, kann ich mich nicht so gut drauf einlassen, wie wenn ich vorher einmal kurz so den Körper durchbewegt habe, aber.
Ja, voll. Ja, genau. Oder einen Bodyscan mache ich auch gerne am Anfang, halt einmal kurz checken.
Mhm.
Und ich glaube, was das finde ich auch noch wichtig, ist das Ende. Also was der Yoga einfach, oder was Yoga, Asana, halt die ganze Philosophie einfach für mich so unabdingbar gemacht hat, ist das Shavasana.
Mhm.
Und das macht auch einfach nervensystemisch und auch von unserem Atemmuster so viel Sinn, halt aus etwas Anstrengendem, vielleicht sogar Aktivierendem, also runterzufahren und zu sagen, so, ich komme jetzt wieder in meinen Ruhezustand und habe einfach einen Übergang, um dann wieder in meinen Alltag zu gehen.
Mhm.
Und ich baue das ja mittlerweile in allen Klassen ein. Also bei mir gibt es halt keine Sling, keine Bewegungsliebe, keine Breath and Motion Klasse, ohne am Ende irgendwie zumindest kurz gelegen zu haben.
Mhm.
Und
das ist auch was sich alle mitnehmen können, die jetzt nicht Yoga unterrichten, genau, sondern in anderen Bereichen, ne? Ein, zwei Minuten am Ende, wenn das möglich, wenn die Räumlichkeiten das hergeben, auf den Boden legen oder
ausatmen. Lange ausatmen. Genau. Mhm. Holt die Leute sofort runter. Und das ist auch etwas, das könnt so, und dann können wir eigentlich so zum Alltag kommen. So,
ja.
Was kannst du im Alltag machen, ja, wenn du das Gefühl hast, so, pff, Alter, was geht hier ab? So.
Eigentlich sogar so, pff, das ja, ist ja auch schon so. Schon
genau,
so ein impulsiver Versuch von, ja, okay, ich lasse ein bisschen Druck, ja, vom Kessel, ne? Also
genau,
das ist ja genau dieses, pff, wir verlangsamen hier wieder den Luftstrom und atmen langsam, ja, aus. Genau, also das ist natürlich auch immer eine Frage, es ist einfach, aber es ist nicht so einfach, in dem Moment daran zu denken. Aber die Idee ist natürlich immer mal wieder am Tag einmal kurz checken, wie ist meine Atmung gerade? Atme ich gerade sehr flach? Also man kann sich natürlich auch einen Wecker dafür stellen oder so, irgendwie andere, ja, Erinnerungen postet oder sich gegenseitig erinnern.
Ja.
Und eine Mini-Atempause einlegen, in der ich mir einen Moment Zeit nehme und paar Mal versuche, länger auszuatmen und im Laufe der Atemzüge den Atem so ein bisschen regelmäßiger, vielleicht tiefer, also tiefer im Sinne von
länger,
in länger und mehr Atemräume sozusagen zu nutzen.
360 Grad, ja.
Genau.
Ja, und ich glaube, also was, es gibt da noch vielleicht so zwei Möglichkeiten, die man halt auch gut im Alltag einbauen kann. Also wenn man auf dem Stuhl sitzt, dann die Füße auf den Boden stellen, sich im Becken entspannt hinsetzen, also auch nicht so überextendiert, so total gerade, mhm, sondern einfach entspannt. Dann die Hände entweder auf den Tisch oder auf die Oberschenkel und dann hier halt einfach einatmen und ausatmen.
Ja.
Und dann würde ich durch die Nase einatmen und ruhig durch den Mund lange ausatmen. Dadurch kriegen wir einfach nochmal mehr Luft raus und haben einfach einen besseren Zugang zu unserer Atemhilfsmuskulatur.
Mhm.
Das Ganze kann man auch im Stehen machen, zum Beispiel an einem, ich finde, ein Schreibtisch ist zu tief. Wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, den vielleicht noch mal ein paar Zentimeter höher stellt, weiß nicht, so 10, 20. Oder an so einem,
ich meine, an so einem Sideboard oder
ja,
so.
Ja, ist genau, irgendwas, was so einen Tacken höher ist, dass man die Hände drauflegt.
Fensterbank.
Ja, Fensterbank. Fensterbank ist super. Dass man die Hände drauflegt und dann sich davor stellt, die Knie lockert, die Füße spürt, also die Knie nicht so durchgedrückt hat. Und dann an so einen leichten Posterior Pelvic Tilt kommt, das heißt halt, das Steißbein wieder so ein bisschen sinken lässt und Schambein so ein bisschen hoch.
Und das Gegenteil von so einem Entenpo.
Ja, genau. Also ich sag mal Becken einrollen, aber mhm, eher
nach
so
vorne und nicht hinten rauf.
Ja, ja, also Steißbein runter, so. Und wenn man dann in der Ausatmung die Hände im Prinzip auf den Tisch oder auf die Fensterbank drückt, dann hat man nochmal so ein bisschen den Zugang zur Atemhilfsmuskulatur und hat, ja, genau, kann da dann einfach nochmal so ein bisschen gegenchecken. Dann haben wir halt jetzt wieder vom sensorischen her die Füße auf dem Boden, die Hände irgendwo drauf und das viel Sicherheit und, mhm, ja, dann halt einfach durch die Nase einatmen, dann kann man so ein bisschen den Druck in den Händen lockern und in der Ausatmung einfach wieder so ein bisschen, gar nicht so viel, also so, ist nicht mit einer 4 von 10 oder mit einer 5 von 10 maximal in die Fensterbank reindrücken.
Mhm. Und wenn ich jetzt 5 Minuten Zeit mir nehme und eine aktive Atempause nochmal mache, wo ich sage, ich kann mich jetzt vielleicht auf den Boden legen oder ich kann mich hier aus meinem Alltag einen Moment rausnehmen. Hast du da auch noch einen Tipp?
Ja, also für mich gibt es immer so zwei Go-To-Übungen. Die erste ist, ich lege mich in Rückenlage auf den Boden, habe die Füße angestellt, ich gebe ein bisschen Druck in die Füße rein, habe das Gefühl, die Knie wollen nach oben zur Decke. Dadurch rollt mein Becken ein bisschen ein und die hinteren Oberschenkel sind im besten Fall leicht aktiviert. Dann lege ich meine Hände entweder auf die Rippenbögen und check halt, was machen die. So gehen die nur auf, kriege ich die auch, ich sag mal, runter und rein. atme durch die Nase ein, durch den Mund lange aus. Das ist dann wiederum das, was wir auch eben sagten, dass es da einen hohen sensorischen Raum gibt, so, weil der Rücken ist am Boden, ich habe meine Hände auf den Rippen, ich kann da halt gut fühlen und gut spüren. So. Und dann das zweite ist gleiche Position, nur dass ich meine Hände zur Decke nehme und quasi in der Ausatmung versuche, einen Reach, also aus den Schulterblättern nach oben zur Decke zu greifen.
Das heißt, die Schulterblätter würden sich auch lösen, minimal vom Boden lösen.
Genau, ja, genau. Und dann wieder, also einatmen ganz soft, leise durch die, sogar lautlos durch die Nase. Und in der Ausatmung gehe ich dann halt in diesen Reach rein. Und
genau,
dadurch.
Also das heißt, genau, du streckst dann die
Hände nach oben zur Decke.
Oben, genau.
Ja. Ja. Und dadurch merke ich auf jeden Fall, wie meine Rippen hinten zurückkommen. Also da, wo etwas nach vorne geht, also meine Arme, muss irgendwas anderes zurück.
Ja, das heißt, das ist so eine gleichzeitige Sensation von oberhalb der Rippenbögen, also aus den Schultern geht es Richtung Decke und die vorderen Rippenbögen ziehen eher Richtung Boden.
Ja, genau, genau. Mhm. Und das, 10 Atemzüge, mega. Fährt so runter, ist richtig gut. Ja, genau. Und vorm Schlafen gehen mache ich das ganz oft, wenn ich merke, ich bin noch irgendwie so ein bisschen gaga im Hirn, dann lege ich meine Füße auf den Stuhl oder meine Unterschenkel auf den Stuhl oder auf so eine Kiste. Also ich habe so eine Box halt. Und lege mich auf einen weichen Untergrund. Also manchmal falte ich mir sogar von Oma so eine ganz alte Wolldecke zu einem richtig dicken Paket, dass ich mich da reinlegen kann. Und dann mache ich es mir auch weich unter den Unterschenkeln und strecke die Arme so ganz entspannt wie ein Shavasana so rechts und links raus und bleib dann da liegen. Und da mache ich nichts Aktives. Also einfach liegen, atmen, Nase ein, Mund aus und einfach mal gucken, was passiert. So, das merke ich einfach, dass das für mein Nervensystem ein total guter Release ist und meine Atmung halt einpendelt. Und wenn ich dann merke, boah, ich bin so die ganze Zeit so, dann ja, dann darf es halt ruhiger werden. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, boah, atmungstechnisch, atemtechnisch, gibt es irgendwas, was du in deinem Alltag manchmal verwendest?
Ich muss ja zugeben, mittlerweile sind das die Dinge, die ich von dir gelernt habe. Also tatsächlich alles, was, was wirklich die Rippenbögen nochmal in der Ausatmung nach hinten zieht. Also das kann man ja auch mit einem Wandsitz machen, ne? Die Füße, die Fersen in den Boden schieben, sich quasi wie mit dem Rücken gegen die Wand setzen. Dadurch haben wir auch den Stack von Becken und Brustkorb und dann da ein bisschen atmen. Singen ist natürlich auch mein Go-To auf jeden Fall.
Stimmt.
Genau. Ja.
Ja, mega. Also Stimme und Singen, das ist
Singen und Summen auch.
Ja,
ne? Genau. Also das
auch so laute
auch
Töne. Tönen einfach.
Tönen, also genau, das ist für mich eigentlich so das, was ich sehr gerne mache.
Ja. Schön. Tolles Ende. Oder?
Ja. Voll. Also cool. Genau, all die Dinge könntet ihr direkt ausprobieren. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns demnächst wieder zuhört. Und wenn ihr natürlich gerne alles, was euch an Gedanken kommt, zu dem, was wir gesagt haben, in die Kommentare schreibt, uns schreibt. Also wir sind uns sehr bewusst, dass alles, was wir sagen, es auch andere Perspektiven darauf gibt und freuen uns auch, die zu hören.
Absolut. Der Raum ist offen und das ist Austausch und das ist wichtig. Also haut's in die Kommentare, dürft doch gerne ein Abo dalassen etc. pp. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Macht's gut.
Bis
dann. Haut rein. Ciao.
Ciao.